all diejenigen, die da sind. Herzlich willkommen. Und ich übergebe mal Emira das Wort.
Genau, also einen wunderschönen Freitagnachmittag an alle und herzlich willkommen zu unserem heutigen COPE Online Talk mit dem Titel Fremd im eigenen Land. Vielen Dank an unser Publikum, das heute dabei ist und vor allem auch an unsere Redner und Rednerinnen, ohne die die heutige Veranstaltung natürlich nicht möglich gewesen wäre. Mein Name ist Emira Abidi und gemeinsam mit meiner Kollegin Johanna Sorianto, die heute die Moderation übernimmt, werden wir euch durch die heutige Veranstaltung führen. Die Veranstaltung wurde organisiert von COPE und COPE ist Teil der Caritas Wien und der Einrichtung Missing Link und es ist ein EU-Projekt, bei dem wir Bewusstsein für antimuslimischen Rassismus schaffen möchten. Das heißt, wir wollen unterschiedliche Menschen zusammenbringen, Vorurteile abbauen und Betroffene von Rassismus stärken. Und das machen wir zum Beispiel mit vielen kostenlosen Begegnungsveranstaltungen, die wir anbieten. Im Sommer haben wir uns zum Beispiel den neuesten Film Fuchs im Bau von einem unserer Redner heute angeschaut. Wir haben auch einen Podcast namens COPE, der Empowerment Podcast, und sind sehr aktiv auf Instagram. Genau, also die heutige Veranstaltung findet eben im Rahmen des Langen Tag der Flucht statt. Dieser wurde vor 10 Jahren von UNHCR gegründet und wir sind sehr, sehr, sehr happy darüber, dass wir heute eben mit dieser Veranstaltung dabei sein dürfen. Und an dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere tollen Gäste, die wir für diesen heutigen Online-Talk gewinnen durften. Und ich fange mal an, damit unsere Gäste vorzustellen und würde gleich mit der Melissa Erkurt anfangen. Melissa, du bist Journalistin, Autorin, du warst als Lehrerin tätig, du bist auch Kolumnistin beim Falter und bei der Taz. Letztes Jahr kam dein Bestseller Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben, heraus. Und seit Anfang des Jahres leitest du auch die Chefredaktion, ein junges Medium auf Instagram. Schön, dass du heute dabei bist, Melissa. Genau, auch dabei ist unser Kollege, der Ahmed Al-Jaderi. Ahmed Al-Jaderi ist Caritas-Projektmitarbeiter im Bereich Asyl und Integration. Er arbeitet seit vielen Jahren bei der Caritas Wien und seine Arbeitsschwerpunkte umfassen unter anderem Gewaltprävention on- und offline, Kommunikation sowie Jugendarbeit. Und ich übergebe an meine reizende Kollegin Johanna, die die weiteren Gästinnen vorstellen wird.
Genau, ich stelle jetzt auch noch des Weiteren Taima Kreid vor. Sie ist Autorin, sie ist auch studierte Philosophin und Sachbuchautorin mit Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten. Die Woche ist ihr neues Buch erschienen oder neu aufgelegt erschienen, Süden gegen Schiiten zur Konstruktion eines Glaubenskriegs, herausgegeben beim Klaus Wagenbach Verlag. Und ein bisschen Schleichwerbung natürlich auch, ist jetzt erhältlich in der Buchhandlung eures Vertrauens. Dann last but never least, Aman Riahi, Regisseur von Die Migrantigen, eines der erfolgreichsten Filme in Österreich und der sich mit dem Thema, wer ist überhaupt Migrant, auseinandersetzt. Und der neue Film Fuchs im Bau, der jetzt noch in den Kinos läuft, soweit ich weiß, porträtiert den Alltag einer Gefängnisschule im Jugendtrakt einer Wiener Haftanstalt. Also auch ein wirklich super Film, also auch noch hingehen, noch mal ein bisschen Schleichwerbung. Aber ja, danke auf jeden Fall, dass ihr heute alle da seid. Das ist super. Und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich mal mit unserem tollen Talk oder unserer Diskussion. Let's see where we go. Nämlich, wie ihr wisst, heißt der Talk heute Fremd im eigenen Land. Und gleich vorab, wer fühlt sich heute fremd? Also ganz abgesehen davon, dass wir diesen Talk natürlich über Skype haben und das irgendwie befremdlich ist, aber gemeint ist eigentlich, fühlt ihr euch noch oder als Fremde in Österreich? Ich würde es gleich mal als Erster an Ahmed weitergeben, weil dich sehe ich jetzt auch als Erster im Screen.
danke. Ja, Ja, gar nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, ich würde sie ganz bewusst mit Jein beantworten. Für mich, ich bin hier zur Schule gegangen, hier aufgewachsen, habe hier studiert, meinen Wehrdienst hier abgeleistet. Ich fühle mich durch und durch Teil eines vielfältigen Österreichs. Aber Jein, weil es immer wieder Momente gibt, gerade wo diese Vielfalt versucht wird zu, wo diese Vielfalt eingeschränkt wird, vielleicht nicht akzeptiert wird. Das sind durchaus so Momente, wo man sich immer wieder auch noch, oder ich mich fremd fühle oder genau fremd fühle. Genau.
Okay, Timer, wie ist es für dich?
Ja, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also jetzt im Moment fühle ich mich natürlich nicht fremd, aber es gibt immer wieder Situationen, oft sind es Ausgrenzungserfahrungen zum Beispiel, wo ich dann das Gefühl habe, ja, jetzt fühle ich mich irgendwie fehl am Platz. Aber ich würde auch noch einen Unterschied machen. Also tatsächlich ist es ja so, dass ich mich in Wien, das ist mein Lebensmittelpunkt, hier wohne ich einfach schon sehr, sehr lange, dass ich mich hier wirklich kaum fremd fühle. Anders ist es natürlich, wenn ich auf einmal irgendwo in Oberösterreich am Land, was weiß ich, wo bin. Also ich glaube, ich habe eher eine Bindung zu Wien als zum restlichen Österreich, einfach weil ich da kaum bin. Und diese, wie soll ich sagen, also es ist, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich, je älter ich werde, auch immer weniger fremd fühle, einfach auch deshalb, weil ich, glaube ich, schon noch das Selbstbewusstsein entwickelt habe, Ausgrenzungserfahrungen wegzustecken. Ist nicht immer leicht, aber irgendwann, manchmal, es gibt Momente, da trifft es mich sehr und dann wieder Momente, wo es weniger der Fall ist. Aber es war für mich zum Beispiel, da komme ich jetzt auch zum politischen Klima, also als Teenager sehr, sehr schwierig, diese, Wahlkämpfe, Wien-Wahlkampf, Plakate, wo Daham statt Islam steht. Also mich hat das als meinen späten Teenagerjahren und dann auch in der Studienzeit immer sehr, sehr, also schon sehr mitgenommen. Und es ist jetzt nicht so, als wäre Österreich weniger rassistisch geworden als vorher. Also ich, das glaube ich gar nicht, aber wir haben alle irgendwie unsere Coping-Mechanismen und ich glaube, meine sind mittlerweile mit dem Alter so, dass ich es besser handeln kann.
Okay. Melissa, wie ist es bei dir?
Ich muss auch sagen, das kommt auf die Räume an, in denen ich mich bewege oder die Räume, in die ich reingelassen werde oder eben nicht reingelassen werde. Also heute zum Beispiel, uns eint ja uns RednerInnen die Fluchterfahrung, da fühle ich mich nicht fremd. Oder alle, die hier sind, die, nehme ich mal an, haben eine Offenheit zu dem Thema, also fühle ich mich nicht fremd. Ich habe aber immer wieder, wenn wir jetzt bei Veranstaltungen wie der heutigen bleiben, schon oft das Gefühl von Fremdheit, wenn da am Podium nur weiße Personen ohne Migrationsgeschichte aus AkademikerInnenfamilien kommen, merke ich oft, oh, da gehöre ich nicht dazu. Entweder weil ich gewisse Sachen nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht so aufgewachsen bin oder die Sprache irgendwie nicht verstehe, obwohl wir Deutsch reden, aber dieser Gebrauch von gewissen Fremdwörtern, Redewendungen, ich bin zum Beispiel ganz schlecht mit österreichischen Sprichwörtern, dann denke ich, oh je, also das ist so ein Gefühl von Fremdheit. Und wie du richtig gesagt hast, die politische Debatten, die immer wieder geführt werden, die immer mehr in den Mainstream rücken, die geben mir schon oft das Gefühl, dass es natürlich anders ist. Aber ich muss halt dazu sagen, ich kann halt Räume betreten, ohne dass mir angesehen wird, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Das heißt, da habe ich schon mal diesen Aspekt von Fremdfühlen in einer leichteren Version, aber durchaus immer wieder. Also allein die Woche zum Beispiel gab es einen Moment, wo ich mir dachte, okay, da gehöre ich aufgrund meiner Biografie, fühle ich mich da gerade fremd.
Armin, wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Also generell fühle ich mich natürlich in meinem sozialen Umfeld sehr eingebettet und schon daheim, auch klar. Aber wenn ich mit, weiß nicht, einem neuen Film unterwegs bin in, weiß ich nicht, Oberösterreich oder in der Steiermark, in einer Kleinstadt ein Screening habe und dann über die Straße laufe, dann habe ich auch das Gefühl, wenn die Leute vorbeifahren mit dem Auto, sie glauben, ich weiß nicht, wer Muhammad Ali ist jetzt da gelandet oder so und wo kommt der her und wer ist das so. Und also ich komme mir schon sehr fremd dann vor, aber ich habe eben die Strategie, dass ich dann immer so, ich ich nehme die Leute dann einfach, ich versuche sie dann zu überraschen und sage dann im tiefsten Dialekt, versuche ich dann Servus zu sagen oder so, damit sie sich nicht fürchten vor dem Schwarzkopf. Aber ja, es ist mal so generell, aber denke ich mir dann auch so, wie wäre das, wenn ich jetzt im Iran wäre? Also dann würde ich dann auch fremd sein oder so, weil mein Persisch wahrscheinlich nicht gut genug ist und Dialekt, ich ja dann einen komischen Akzent habe und so. Also so oder so, ich glaube, so bei manchen Leuten wie bei mir, da gibt es gar keinen anderen Weg, also dass man irgendwie nirgendwo ganz daheim ist, sage ich mal so.
Voll, ja. Also ich meine, das bringt mich jetzt natürlich auch auf den nächsten Punkt, nämlich, wie Melissa auch schon gesagt hat, jeder von euch hat eine Fluchterfahrung. Doch was halt irgendwie sehr wichtig ist, ist natürlich auch, dass der Begriff Flüchtling nicht gleichzusetzen ist mit Migrant. Also oft wird das verwechselt und keiner, der flüchtet, tut das freiwillig. Also das ist ein sehr negativ konnotiertes Wort natürlich. Und da ist schon die Frage natürlich, was bedeutet das eigene Land jetzt für euch? Also wie du, Armin, auch schon gemeint hast, so, wo ist man da zu Hause? Also gibt es ein eigenes Land für dich?
Für mich? Mhm. Na, ich habe mit Land und Länderkonstruktionen und so irgendwie Nationen an sich und so habe ich ein Problem, dass ich kann mich mit keiner Nation in dem Sinn identifizieren. Ich kann mich sehr mit Wien identifizieren. Ich habe das Launische und dann weiß nicht, den ähnlichen Sinn für Humor und das Makabre fasziniert mich auch und so. Also das an regionale Identifikation habe ich sehr. Jetzt zu sagen, ich bin ein Österreicher oder ich sehe mich als Österreicher oder ich sehe mich als Iraner oder so, kann ich nicht. Ich kann auch nicht einmal mehr so wirklich sagen, ich sehe mich als Europäer bei dem, was in Europa alles passiert. Also ich weiß es nicht. Ich am ehesten würde ich noch sagen, ich bin ein Typ aus dem 15. Bezirk und da kann ich mich, mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren eigentlich.
Okay, Ahmed, du hast gelacht. Wie siehst du das?
Ich kann mich dem Armin anschließen. Ich bin ein Typ aus dem 17. Bezirk. Und das ist auch etwas, was mir immer relativ einfach gefallen ist, mich mit dem zu identifizieren, was in der Nähe liegt. Der Begriff eigenes Land, mit dem kämpfe ich grundsätzlich immer und immer wieder und immer noch. Ich glaube, es ist wichtig, da auch nochmal zu unterscheiden zwischen Migration und Flucht. Und Flucht bringt ja das Fremde schon mit sich. Das heißt, oft ist man ja auch dort, wo man eben zu Hause war, nicht mehr willkommen gewesen. Und das hat ja dann zur Flucht geführt. Das heißt, das Fremdsein beginnt schon im sogenannten eigenen Land. Genau, das ist durchaus etwas, was ich auch in meiner eigenen Biografie so erlebt habe. Als Feli-Kurden mussten wir, wie viele andere Minderheiten, den Irak verlassen oder waren dort eben nicht mehr sicher. Und entsprechend bin ich schon fremd nach Österreich gekommen mit der Familie. Und hier hat die Fremdheit quasi tatsächlich auch einen Teil meiner Identität ausgemacht. Und das ist auch etwas, was ich bei vielen Klientinnen und Klienten in der Vergangenheit so auch beobachten durfte. Fremd sein wird zum Teil der Identität und mit dem, vor allem junge Leute tun sich damit ja noch einmal verstärkt identifizieren. Man sieht sich dann als die Ausländerkinder, man sieht sich als die Ausländerjugend, die Migranten, Migrantischen, die Geflüchteten. Genau, ich glaube, deswegen für mich ist der Begriff grundsätzlich sehr negativ behaftet. Es hat immer damit zu tun, oder für mich mit vielen Erfahrungen zu tun, wo es eben schwierig war, mich zu positionieren und zu sagen, ja, das ist mein Land. Das ist tatsächlich ein roter Faden bei mir.
Melissa, wie war das mit dir?
Ich würde auch gerne sagen, dass ich eine Typin aus dem 15. bin, aber ich musste wegziehen, weil der so gentrifiziert wurde, dass ich irgendwann, dass es nicht mehr leistbar war, zu wohnen. Jetzt bin ich nicht mehr im 15. Aber ich habe nie gesagt oder könnte ehrlich gesagt jetzt nicht sagen, ich bin Österreicherin oder ich bin Bosnierin, wenn dann sagen wir sowieso, ja, wir sind Jugos quasi, weil wir uns da nicht mal auf ein Land einigen können oder einigen wollen aufgrund der Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens. Und brauche ich jetzt auch nicht. Ich weiß, wo ich mich am wenigsten fremd fühle oder was so am meisten sich nach Heimat oder eigenem Land anfühlt. Und das ist einfach, wenn ich mit anderen Menschen mit Migrationsbiografie, Fluchtbiografie, BPOCs zusammen bin und wir einfach sehr ähnliche Erfahrungen machen. Und da unterscheide ich nicht so, ob jemand Fluchthintergrund hat, weil du gemeint hast, das ist was anderes oder Migrationshintergrund. In diesem, also wenn du dann hier bist, ist es den Leuten egal, wieso du hier bist.
Ja,
und erlebst eigentlich ähnliche Arten von Diskriminierung. Und da fühle ich mich dann so, oh, okay, für unser eigenes Land haben wir nicht hier, aber wir haben unseren eigenen oder wir schaffen uns manchmal eigene Spaces und das fühlt sich noch am ehesten wie so Heimat an, aber in Bosnien auch schon, oder ich bin aus Sarajevo, ich kenne ja nicht mal viel aus Bosnien. Also viele Migrantinnen kennen das. Du fährst einmal im Jahr runter, dann klapperst du die Familie ab und siehst eh nicht so viel von dem Land, ja. Wenn man überhaupt zurück kann. Viele können ja eben gar nicht zurück. Das heißt, was soll ich sagen? Ich bin aus Bosnien. Deswegen ist das so, dass einigen können, kann ich mich am ehesten auf Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das fühlt sich so am ehesten nach meinen Leuten, meinem Zuhause, meinem Land an.
Timer, wie siehst du das?
Eigentlich sehr ähnlich. Ich bin sehr stolz darauf, Otterkrieg heute hier vertreten zu dürfen, weil wir haben ja jetzt sehr oft den 15. oder den 17. Also davon geredet. Aber ja, ich habe schon ein Problem mit diesem Begriff eigenes Land. Also es geht ja eigentlich um Teilhabe. Und das haben jetzt hier eigentlich eh schon alle erwähnt. Also diese Art von Teilhabe war oft in den Herkunftsländern nicht mehr möglich. Ich glaube, in unseren Fällen sehr stark. Und hier ist es immer wieder hier geht es immer wieder um ein Ringen darum, ja, dass man auch irgendwie akzeptiert wird. Also das, was ich ja einfach so schwierig finde an all diesen furchtbaren Integrationsdebatten, ist ja, dass wir sollten eigentlich schon viel weiter sein. Also warum, ab wann bist du quasi angekommen? Warum reden wir eigentlich noch nur über Integration und nicht darüber, ja, also was heißt es, in einer postmigrantischen Gesellschaft zu leben? Also ich habe sehr viel Bezug zu meinen Herkunftsländern, aber ja, das sind halt nun mal der Irak und Syrien und so einfach kann ich da nicht hin. So, meine Großmutter ist heuer in Syrien gestorben. Ich habe sie erst einmal gesehen. Mein Vater hat sie da 43 Jahre nicht sehen können, weil er politischer Flüchtling war. Und es ist Bezug da, es ist viel Bezug da, aber tatsächlich wäre ich auch dort fremd. Tatsächlich konnte ich dort nie, Wurzeln schlagen. Das heißt, ich bin jetzt nun mal hier und sehe mich als Teil dieser Gesellschaft. Und ich finde den Begriff Teilhabe viel, viel wichtiger als dieses, das eigene Land. Also ich war eigentlich sogar, bin seit meinem 5. Lebensjahr in Österreich, habe aber dann so mit 17 die Staatsbürgerschaft bekommen. Und davor habe ich einfach irgendwann herausgefunden, dass ich immer staatenlos war. Und ich fand das eigentlich nicht traurig oder so, sondern irgendwie wirklich schön, weil ich das Gefühl habe, ich bin da irgendwie eh nirgends ganz drinnen. Also man muss es nicht nur negativ sehen, aber tatsächlich ist es halt wirklich, es hängt davon ab, vom eigenen persönlichen Umfeld, vom sozialen Umfeld. Ich habe in meiner Vergangenheit, also ich war immer sehr viel reisen und ich habe Österreich nie vermisst, um ehrlich zu sein. Aber als ich dann doch etwas länger in den USA gelebt habe, da ist mir Wien total abgegangen. Ja, und ich war wirklich froh, wieder zurückzukommen. Mit dem Alter habe ich dann schon so eine doch tiefe Verbindung zu diesem Land und dieser Stadt entwickelt. Insofern, ich würde mich zwar, ich glaube, das kennt ihr alle auch, oder? Also dieses ich habe so das Gefühl, in Österreich bin ich die Ausländerin, aber wenn ich dann verreise, dann sage ich so oft, wenn man mich fragt, ja, na, ich bin aus Österreich. Also so im Ausland fühle ich mich dann sehr wohl schon wieder mehr als Österreicherin, als jetzt hier in Österreich selbst.
Ja, mit Sicherheit. Also kennt, glaube ich, jeder von uns. Oder man wird dann auch ein bisschen komisch angeschaut. So was, aus Österreich? Aber ich meine, du hast es eh auch schon ein bisschen angefangen, auf das Thema einzugehen, nämlich natürlich Arten der Flucht, also eben Krieg, politisches System, Religion. So, ab wann war für euch der Zeitpunkt, wo ihr erkannt habt, dass ihr im Heimatland, unter Anführungszeichen, natürlich auch wieder nicht mehr wünscht wart? Also im Endeffekt, wann seid ihr geflohen? Wie seid ihr geflohen? Was war der Grund? Timer, ich würde das eigentlich bei dir gleich weitermachen oder nochmal ansetzen, weil du hast eben eh schon angefangen, kurz das anzureißen, also denke ich mir.
Ich war noch sehr, sehr klein, als wir geflüchtet sind. Mein Vater ist ursprünglich Syrer, der damals schon Probleme mit dem damaligen Regime, Baath-Regime hatte. Er ist aber dann Ende der 70er in den Irak geflüchtet, wo halt quasi die gleiche Partei an der Macht war. Und da hat er studiert, meine Mutter kennengelernt. Und ja, die 80er Jahre waren geprägt von einem sehr, sehr langen, also von einem sehr langwierigen, brutalen Krieg mit dem Iran. Es war recht perspektivlos. Und die Tatsache, dass mein Vater einen syrischen Background hatte, also der Irak ist so, war ein Spitzelstaat sozusagen, und da war der syrischstämmige Mann sowieso immer sehr, sehr suspekt, vor allem auch deshalb, weil Syrien damals den Iran unterstützt hat. Sehr kompliziert, wir müssen nicht darüber reden, aber tatsächlich war es so, dass wir relativ privilegiert waren. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe erst später dann gemerkt, okay, dass ich anders behandelt werde, aber auch nur, weil mein Vater eigentlich Christ ist und meine Mutter Muslima, und die haben das verheimlicht sehr lange, und die Familie war nicht immer, also einige waren nicht sehr begeistert davon, sagen wir es mal so. Und da habe ich dann erst auch als Kind mitbekommen, okay, also mein Background ist noch komplexer, und das ist vielleicht ein Grund, dieses, also auch noch diesen christlichen, ja, was weiß ich, kommunistischen Vater, das war ja nicht religiös, er war eigentlich ein Linker, dass das halt auch noch im eigenen familiären Umfeld damals immer wieder Skepsis also provoziert hat. Mhm. Aber geflüchtet ist meine Familie deshalb, weil es einfach unter dem Saddam-Regime sehr, sehr erdrückend geworden ist. Es war nicht klar, wann der Krieg endet. Und meine Eltern, also sie waren beide recht jung, also meine Mutter war damals 27, mein Vater 30 oder 31, die haben das so als Reise vermittelt, wir machen jetzt eine Reise, eine lange Reise. Und da waren wir in Jordanien, in Ägypten mit Zug unterwegs, später dann auch mit Schiff. Irgendwann waren wir in Schweden und sind aber nach Wien zurückgeschickt, also eigentlich nach Treiskirchen zurückgeschickt worden, weil Österreich war quasi ein Zwischenstopp, und Schweden wollte man uns nicht behalten. Das wäre das ursprüngliche Wunschziel meiner Eltern gewesen. Meine Mutter hat versucht, es spielerisch zu vermitteln mit, wir reisen jetzt länger herum. Tatsächlich war sie aber eine Frau, die immer wieder Panikattacken hatte. Das ist mir dann auch später erst bewusst geworden, später Teenageralter bewusst geworden, weil ich selber jemand bin, der so zu Beklemmungsgefühlen und manchmal auch Panikattacken neigt. Also ich hasse U-Bahn, ich fahre viel U-Bahn, aber es gibt Phasen, wenn sie so zwischen zwei Stationen stehen bleibt für ein paar Minuten, dass ich mir denke, ach Gott, ich muss da jetzt irgendwie raus. Aber mir ist das dann später bewusst geworden, dass ich da sehr viel von meiner Mutter mitgenommen habe. Es sind wirklich sehr viele Kindheitserinnerungen, die ich einfach immer nur damit verbinde, dass es ihr sehr, sehr schlecht geht, dass sie das Gefühl hat, sie kriegt keine Luft. Und das hat was mit dieser, das waren alles die Dinge, die ich auf dieser Flucht erlebt habe, einfach nur Fragmente, weil ich war da noch nicht einmal 5 Jahre, meine Schwester war 3. Und ja, und in, wie wir dann in Schweden und später dann auch in Österreich letztlich gelandet sind, war da immer so eine Angst da, von den Eltern getrennt zu werden. Das ist eh das Übliche, ja. Die Fluchtgeschichte, Fluchthintergrund erzählen bei den Behörden oder was auch immer. Und da waren wir allein, und meine größte Angst war immer nur, oh nein, ich möchte nicht von meinen Eltern getrennt werden. Und das ist etwas, das ich, also immer wieder, wenn ich heute höre, ich weiß, es ist sehr, sehr wohl, Leute meinen es nicht böse, aber wenn dann das Argument kommt oder die Forderung, na, hol mal doch bitte nur die Kinder aus den Flüchtlingslagern und nehmen nur die Kinder auf, dann fühle ich mich an meine eigene Zeit als Kind versetzt und diese große Angst, die ich hatte, von meinen Eltern getrennt zu werden. Ja, und das ist eigentlich die Geschichte im Großen und Ganzen. Und tatsächlich, das war eine andere Zeit und wir waren furchtbar privilegiert. Meine Eltern sind beides AkademikerInnen, haben Geld beiseite gespart gehabt. Also das ist nicht vergleichbar mit dem, was heute sehr, sehr viele Menschen durchmachen müssen.
Ja. Melissa, wie war das bei dir?
Ich war sehr klein, ich war nicht mal 2 Jahre alt. Da ist der Bosnienkrieg ausgebrochen oder der Jugoslawienkrieg. Und da waren meinen Eltern dann nach ein paar Wochen, den ersten Wochen dachten sie, das hört alles auf, weil man konnte sich nicht vorstellen, dass die eigenen Nachbarn quasi, also die serbisch-orthodox-stämmigen, jetzt wirklich was machen gegen uns Bosniakinnen, also die muslimischen Bosnierinnen, weil man hat ja immer friedlich gelebt nebeneinander, vor allem in Sarajevo, wo es wirklich durchmischt ist. Und sie dachten, das geht vorbei. Und nachdem klar wurde, also nach einigen Nächten im Keller, und nachdem klar wurde, das geht nicht vorbei, haben meine Mutter und ich oder sie hat mich gepackt und wir sind zur Busstation, weil irgendwie klar war, da fahren Busse nach Österreich oder in andere Länder. Und sie hat es dann ein paar Mal, das war ja Krieg, das heißt, es war ja kein Fahrplan der Vater. Es hat nicht geklappt am Anfang und dann ist er mal gefahren. Sie hat mich einfach genommen und wir sind mit nicht viel mit los und waren dann in Österreich zunächst bei Verwandten, dann in einem Pfarrheim, so eine Flüchtlingsunterkunft. Dann, also so, das war unsere Flucht mit dem Bus. Also man darf nicht vergessen, und das ist mir unerklärlich damals, wie man im Stich gelassen wurde, weil Sarajevo ist nur 10 Autostunden von Wien entfernt, sodass die Flucht selber relativ kurz war. Aber wir waren halt sehr viele Jahre von Familie getrennt. Also mein Vater musste als junger Mann, also jung, er war Anfang 30, ich bin jetzt selber Anfang 30, musste er kämpfen im Krieg. Und wir haben ihn auch, wir wussten dann jetzt auch nicht überlebt oder überlebt, und es gab ja kein Handy und so weiter. Und er hat dann überlebt und ist dann, ich glaube, 4-5 Jahre später durch den Wald zu Fuß an die Grenze nach Österreich geflüchtet. Und eine sehr, sehr nette Familie, also Flüchtlingshelfer, Ricky und Werner, hießen sie oder heißen sie noch immer, haben ihn dann abgeholt dort, und dann waren wir quasi nach all den Jahren vereint. Und da hört ja die Geschichte oft aus, gell? Also das war jetzt die Fluchtgeschichte und Happy End quasi, und das stimmt halt nicht. Also was die Eltern erlebt haben und diese Nichtaufarbeitung von Flucht und dieses über Generationen weitergeben, aber nicht wirklich drüber reden, aber man spürt, da ist irgendwas, das beschäftigt mich bis heute und meine Familie und meine Beziehung zu Österreich. Natürlich bin ich dankbar, dass wir hier leben und auch überleben durften, aber wie wir behandelt wurden, wie über uns geredet wurde, quasi. Die eine Anekdote, die ich immer wieder erzähle: Meine Mutter hat eine Goldkette als Erinnerung an meinen Vater mitgenommen gehabt, und dann hieß es, ah, schau, die Flüchtlinge haben Gold. Also diese Diskussionen gibt es ja heute noch immer. Mhm. Und das sind Dinge, die einen beschäftigen. Also Flucht hört da nicht auf, wenn du quasi in Sicherheit bist und sogar alle in der Familie, also in der Engen, haben überlebt, sondern es lässt einen ja nicht los. Es ist in der DNA drinnen, sodass ich, ehrlich gesagt, wenn man über Flüchtlinge redet und so schlecht über sie spricht, fühle ich mich noch immer angesprochen. Also ich bin noch immer dieses Flüchtlingsmädchen.
Hm. Ja. Aman, wie war das bei dir? Warst du ja auch so klein?
Ich war auch so klein. Ich war, ich glaube, 2, 2,5 oder so. Und ich wurde zweimal von meinen Eltern getrennt. Einmal, als eben meine Eltern mit meinem Bruder, der 9 Jahre älter ist als ich, geflohen sind, weil sie einfach nicht mit 2 Kleinkindern, ich habe noch eine Schwester, also bin ich zu dritt. Meine Schwester ist 2 Jahre älter als ich, und sie wollten nicht mit 2 Kleinkindern flüchten, weil sie nicht gewusst haben, ob sie überhaupt diese Flucht überleben werden, also wie die Reise sein wird. Und dann haben sie es irgendwie geschafft nach Österreich mit meinem Bruder und haben dann quasi meinen 2 Teenager-Cousins, die so 17 waren oder so, die auch raus wollten aus dem Land, haben sie quasi dann den Auftrag übermittelt, okay, ihr müsst jetzt den Arman und die Asadi mitnehmen. Und ja, wir sind dann über die gleiche, also sie haben ja dann quasi Schlepper gehabt. Damals war Schlepper noch kein böses Wort. Meine Eltern haben eine Freundschaft mit den Schleppern entwickelt. Also sie haben ihnen vertraut, dass sie ihre Kinder, das Wertvollste, was es gibt in ihrem Leben, über die Grenze bringen in Sicherheit. Ja? Also das war ein Vertrauensverhältnis damals. Genau, und wir sind dann eben mit meinen Cousins, also die ganze Reise ist eh alles, das ist alles, also eigentlich kaum zu glauben, über die gleiche Route geflüchtet, sind aber dann auch aufgegriffen worden in der Türkei, sind in Ankara im Gefängnis gesessen, meine Schwester und ich eben als Kleinkinder mit unseren Cousins, 2 Wochen, waren aber dermaßen süß, dass wir von den Kindern Gefängniswärtern immer frisches Kebab bekommen haben und so. Also anscheinend war das ein nicht so schlimmer Gefängnisaufenthalt. Ja, und der ganze Grund, warum das alles passiert ist, ist, weil meine Eltern einfach ein Problem mit der Diktatur gehabt haben und als demokratiebewusste Bürger sich nicht den Mund verbieten lassen wollten. Und genau, dafür ist für diese Überzeugung ist mein Vater 5 Jahre im Gefängnis gesessen unter dem Schah, also noch vor 79, bis 79 eigentlich, bis zur Revolution. Genau, und die haben dann natürlich, das Regime hat dann damals, das dann an die Macht gekommen ist, sich natürlich genau angeschaut, wer vor dem Regimewechsel schon ein Aufrührer war. Mhm. Und genau, also als meine Mutter dann mit mir schwanger war, hat sie eine Information, also eine Geheiminformation zugespielt bekommen, dass der iranische Geheimdienst gerade überlegt, ob sie jetzt umbringen sollen mit dem Kind, also mit dem ungeborenen Kind, also inklusive dem ungeborenen Kind, also mir, weil ja ich schon die antiislamische Saat quasi bin, also weil sie die antiislamische Saat schon in sich trägt, haben zwei Parteien dann so gegeneinander argumentiert, okay, wir bringen sie jetzt um, und dann haben die anderen gewonnen, die gesagt haben, na, wir warten, bis das Kind auf die Welt kommt, weil das trägt ja keine Schuld, und dann bringen wir sie um. Und durch einen Trick ist meine Mutter dann aus dem Krankenhaus geflüchtet, nachdem ich auf die Welt gekommen bin. Und dann waren sie eigentlich mehr oder weniger im Untergrund, bis sie dann gemerkt haben, okay, da gibt es keinen, man kann dort, also es ging wirklich um Leben und Brot das letzte halbe Jahr. Also da sind sie dann wirklich von Wohnung zu Wohnung geflüchtet und untergetaucht und so. Also es ist, ich sage immer, glaubst du mir, ich wäre eh gern geblieben. Aber also wer flüchtet mit 30 Jahren, lässt alles, was er aufgebaut hat, hinter sich mit drei Kindern. Also es ging leider nicht mehr. Ja. Ich meine, jetzt im Nachhinein bin ich froh, weil das Land ist dermaßen korrumpiert und kaputt irgendwie. Ich sehe es ja an meinen Verwandten und wie es denen geht und was sie mir erzählen, dass ich natürlich viel lieber in Österreich bin.
Ahmed?
Ja, sehr ähnlich eigentlich. Also vieles, was die Kolleginnen vor mir schon erwähnt haben, haben wir in einer Ähnlichkeit erleben müssen dürfen. Grundsätzlich die Fluchtgeschichte sehr ähnlich wie bei der Tamar. Genau, hat mit dem Baath-Regime zu tun und der Zugehörigkeit zur kurdischen Ethnizität. Entsprechend, genau, mussten wir das Land verlassen. Einige unserer Verwandten sind tatsächlich auch umgekommen bzw. hingerichtet. Das heißt, die Situation war akut und entsprechend sind wir dann in Österreich gelandet. Zufall, unser Onkel war hier mit einer Österreicherin verheiratet und das war der Grund, weswegen wir dann in Dreiskirchen gelandet sind, was auch so ein bisschen der erste Gedanke ist, wenn ich an meine persönlichen Fluchterfahrungen denke, dann sind das Erzählungen aus Dreiskirchen, die ich immer wieder so präsent habe. Der Unterschied, wie habe ich es wahrgenommen, wie haben es meine Eltern wahrgenommen, vielleicht auch der Unterschied zur Flucht heute, wie ich ihn wahrnehme als Mitarbeiter in dem Bereich. Ich glaube, meine Eltern haben sehr stark natürlich mit der Sprache gekämpft. Also das ist grundsätzlich ein Schlüssel. Was es bedeutet, die Sprache jetzt nicht wirklich zu beherrschen, aber plötzlich zu 100% in der Gesellschaft funktionieren zu müssen. Ja, das sind dann so alltägliche Kleinigkeiten, die zu einer großen Herausforderung werden, wie zum Beispiel der Einkauf, der Besuch bei Ärzten, das Einschreiben der Kinder in der Schule, Hausübungen, Behördengänge, das Asylverfahren, das ja grundsätzlich auch sehr kompliziert ist. Das Ganze im Hintergrund natürlich der eigenen Fluchterfahrung und auch dem Erlebten, das natürlich, wie die Melissa, glaube ich, sehr schön auch aufgezeichnet hat, hier nochmal verarbeitet wird und hier nachwirkt. Einerseits auf die Eltern, aber natürlich auch auf uns Kinder. Genau, mit dem verbinde ich es und zurückblickend. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich auch eine Entwicklung sehe, eine positive. Ich glaube, meine Eltern hatten auch um einiges mehr mit fehlenden Unterstützungsstrukturen, auch staatlichen, zu kämpfen. Da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren oder seit ihrer Ankunft einiges getan. Das darf ich jetzt als ihr Kind quasi, bin ich Teil dieser Strukturen und erlebe auch, wie wichtig und wertvoll das ist und was für einen Unterschied das macht. Ja, und weil ich es gar nicht so unwichtig finde, das Internet hat auch viel verändert. Ich kann mich erinnern, dass es ganz besonders war, wenn wir Kontakt hatten zu unserer Familie in der Heimat. Das ist übers Telefon passiert und das war damals sehr, sehr, sehr teuer, konnte sehr kurz gemacht werden und wurde nicht selten auch abgehört. Man war sehr vorsichtig. Was kann man machen? Was darf man sagen? Und genau, wen ruft man denn überhaupt an? Also im Heimatland oder im ehemaligen Heimatland war das natürlich begrenzt. Happy End war es definitiv nicht. Das war der Beginn einer neuen Herausforderung. Und ich glaube auch nichts Endgültiges für meine Eltern. Das ist vielleicht ein großer Unterschied auch zu uns Kindern. Für uns war das relativ schnell klar, das ist jetzt dann quasi unser Lebensmittelpunkt oder für die nächsten Jahre, bis wir in die Selbstständigkeit entlassen werden. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass es für meine Eltern eigentlich tatsächlich nur ein Schritt war in die Sicherheit und immer die Hoffnung oder tatsächlich auch der Plan da war, wenn das Baath-Regime mal gestürzt ist, wenn Saddam Hussein mal nicht mehr an der Macht ist, dann geht's zurück ja, je länger es gedauert hat, desto kleiner und geringer wurde die Hoffnung. Und ja, die Entwicklung im Irak hat dann auch nicht dazu geholfen oder geführt, dass tatsächlich auch Schritte in die Richtung gemacht wurden.
Ja, nein, es hat jetzt echt sehr viele sehr interessante Punkte gebracht. Ich glaube, einen, den man sich auf jeden Fall genau anschauen könnte, ist natürlich auch die Tatsache, die, wie Melissa gemeint hat, eben, es fehlt eigentlich tatsächlich an der Aufarbeitung. Wie würdet ihr das einschätzen zu euren eigenen Eltern jetzt? Gibt es Dinge, die ihr noch mit ihnen, also die ihr aufarbeiten könnt? In welchem Maß ist es möglich? Oder ist es noch so, dass sie eigentlich kaum darüber reden?
Ja, eine sehr private Frage. Grundsätzlich glaube ich, wie die Melissa das auch schön gesagt hat, das ist irgendwo in der DNA drinnen. Das wirst du wahrscheinlich nie ganz los. Proaktiv spreche ich das bei meinen Eltern nicht an ein. Genau, ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Für mich, ja, ich versuche das so gut wie möglich auch zu bearbeiten, zu reflektieren, auch immer wieder in Kontrast zu stellen. Was bedeutet das für mich? Ich werde nämlich auch immer wieder in der Arbeit natürlich damit konfrontiert, wenn du mit Geflüchteten als ehemalig Geflüchteter arbeitest, sind es immer wieder ähnliche Geschichten, ähnliche Muster, die du mitbekommst. Das macht natürlich auch was mit dir als Mensch. Bedeutet, dass du es allgegenwärtig hast, auch noch einmal. Ja, das ist natürlich auch eine Intensität oder intensivere Auseinandersetzung, als vielleicht man das im Privaten machen würde.
Timer, wie ist es bei dir?
Also es wird in meiner Familie schon immer wieder darüber gesprochen, das schon. Aber oft auf einer eher abstrakteren, politischeren Art und Weise. Also da geht es jetzt nicht um wirklich das subjektive Empfinden, wie das war. Und das ist, glaube ich, auch verständlich, weil ich glaube, etwas, was völlig außer Acht gelassen wird, ist oft das schlechte Gewissen, das Leute mit sich tragen, wenn sie es rausschaffen. Ja, also ja, meine Mutter ist Iraki, wir haben sehr, sehr viele Familien in Irak, also in Bagdad, in Mosul. Wir haben eigentlich alles mitbekommen. Einer der Vorteile des Internets, dass man in Kontakt ist mit seiner Verwandtschaft, aber was man da alles mitbekommt, das ist nicht ohne. Und ich weiß schon, dass es da auch, also bei meinem Vater wahrscheinlich, der Syrer ist noch viel, viel stärker. Da gibt es einfach ein sehr, sehr großes, schlechtes Gewissen. Weil ja natürlich, also in seinem Fall war es so, dass seine Familie ja auch gedacht hat, okay, da hat sich jetzt ein Leben aufgebaut. Vielleicht könnte er in Österreich, im Westen, vielleicht könnte er uns noch mehr unterstützen. Zumindest hat er irgendwie das Gefühl gehabt, er konnte nicht so viel zurückgeben oder kann nicht so viel zurückgeben, wie sie es vielleicht erwarten würden. Also da kommt so viel zusammen. Und natürlich sind es ja auch, Flucht ist etwas Traumatisches, aber man erlebt auch in Österreich sehr, sehr viel, also diese alltäglichen, nennen wir sie Mikroaggressionen, diese alltäglichen Ausgrenzungserfahrungen, der Rassismus, der einen ja oft auch noch viel stärker trifft, wenn man noch nicht weiß, wie man sich dagegen wehrt. Das heißt, da gäbe es ohnehin so viel aufzuarbeiten, dass man das jetzt nicht nur auf die Fluchtgeschichte oder auf den politischen Aktivismus gegen die Baath-Parteien etc. Im Irak und in Syrien, dass man das nur darauf reduzieren könnte. Aber ich meine, wir alle, also auch meine Geschwister, ja, und ich, wir arbeiten uns an diesen Themen ab sehr, sehr viel und das hilft natürlich. Aber gleichzeitig, ja, also das war 2015 sehr, sehr stark für mich, als einfach sehr, sehr viele Menschen nach Österreich gekommen sind, viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind. Also gerade bei den Kindern, die haben ausgeschaut wie ich als Kind. Ich habe mich einfach wieder gesehen und das war schon, also es war schön, aber auch sehr, sehr, sehr bedrückend. Mhm. Ein bisschen.
Ja. 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 Melissa, wie war das oder ist das bei dir in der Familie?
Ich muss sagen, dass der Job als Journalistin mir einiges erleichtert, darüber zu sprechen, weil ich ja dann oft mit meinen Eltern deswegen rede, weil ich sagen würde, jetzt in meinem Buch drüber schreiben will und dann frage ich sie, wie war das? Und dann ist es ein bisschen das Emotionale weg und es ist so ein Journalistinnen-Interview, ist natürlich nicht ganz natürlich weg, aber es fällt leichter und dann habe ich auch im Zuge dessen, zeigt mir meine Mutter plötzlich, so als wäre das ganz selbstverständlich, dass es immer schon da war, dass sie eigentlich die Briefe, die mein Vater und andere Menschen im Krieg ihr geschrieben haben oder sie ihnen aufgehoben hat und die waren all die Jahre über im Keller und sie hat sie uns Töchter nie gezeigt und dann habe ich diese Briefe gelesen, aber sie wollte auch nicht, dass ich alle lese und ich habe es auch nicht gemacht und das war echt emotional dann, wie mein Vater, der sich gerade irgendwo im Wald versteckt und um sein Leben kämpft und dann irgendwie Witze macht, so in der Art, ach schau, Krieg ist die beste Diät, ich habe 10 Kilo abgenommen in den letzten Tagen und das so ein Gefühl zu entwickeln, wie das war, also durch dieses Fragen als Journalistin hat mir ein bisschen geholfen, die Geschichte zu verstehen. Oder wenn ich sage, hey, ich habe eben heute, sagen wir jetzt, ein Zoom-Diskussion zum Thema Flucht. Gibt es da noch irgendwas oder sowas, ihr gern hättet, worüber man erzählen soll oder berichtet? Dann fällt das einfacher, ihnen darüber zu reden. Und sie haben nicht das Gefühl, sie belasten jetzt ihr Kind, sondern sie helfen mir quasi bei der Arbeit. Ja. Und ich kann dann das so machen. Und ich kriege manchmal, sagen mir dann andere MigrantInnen oder Menschen mit Fluchterfahrung, hey, wieso erzählst du diese Geschichte immer so? Wir müssen, also das wirkt dann so, als würdest du irgendwie von Österreichern Mitleid haben wollen, damit sie nicht rassistisch sind. Und ich erzähle sie aber nie für Österreicher, ich erzähle sie ja für mich. Das ist meine Art der Verarbeitung oder für andere, die vielleicht dann also ich kriege ganz oft echt die meisten LeserInnen-Mails von Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben und die sagen mir das ihre Geschichte schildern und du merkst, das ist das erste Mal, dass sie das so runtergeschrieben haben und dieses allein runterschreiben hat echt viel Katharsis, nennt man das so, ja, also es war ein bisschen, dass man das macht und meine Mama hat kürzlich gesagt, ja, sie hat jetzt auch angefangen, so ein bisschen Dinge aufzuschreiben und mein Vater hat auch angefangen, Dinge aufzuschreiben und ich glaube, das hilft ganz gut, das habe ich halt in meinem Job gesehen, dass mir das hilft, Dinge zu begreifen, aber ich glaube, das ist 10% von dem und ich glaube, das meiste werden wir als Familie nie so besprechen, sehe ich selber erst in Filmen über Bosnienkrieg oder so, also
ja, aber es ist auch schön, dass du sie positiv beeinflusst in der Hinsicht, dass sie auch alle angefangen haben zu schreiben. Hamann, wie war das bei dir? Oder ist es bei dir in der Family?
Bei mir ist ähnlich wie bei der Melissa. Durch das Filmemachen gab es eine Art, einen Weg, das zu verarbeiten. Meine Eltern schreiben beide auch schon seitdem sie Jugendliche waren, schreiben sie gerne, also sind auch Akademiker, schreiben. Haben jetzt ihre, also beide schreiben an ihren Memoiren. und meine Mutter ist schon recht weit und macht das wirklich großartig. Also die hat echt, eines der spannendsten Dinge, denen ich jemals lauschen durfte, das sind die Memoiren meiner Mutter. Verarbeiten passiert natürlich ein bisschen, aber es ist schwierig, weil mein Vater war eben 5 Jahre im Gefängnis, also meine Eltern sind sogar in 2 Zellen nebeneinander gefoltert worden, damit sie sich gegenseitig schreien hören. Also das ist jetzt nicht so leicht zu therapieren, glaube ich. Und meine Eltern sind auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie zuhören. Ich schicke ihnen das dann. Ich habe keine Geheimnisse von meinen Eltern. Aber sie sind jetzt nicht unbedingt die Generation, die jetzt zur Psychotherapie geht, sage ich jetzt mal. Also ja, da nicken jetzt viele. Das ist schwer ihnen. Also mein Vater war mal ein paar Einheiten eben wo und das hat ihm wirklich total geholfen. Also das war wirklich gut und sie sind, glaube ich, prinzipiell nicht dagegen, aber sie kommen aus einer Generation, wo man das solche Sachen einfach, ja, wenn dann halt in der Familie bespricht. Oder meine Mutter bespricht mit ihren einer von den 4 Schwestern oder so. Oder sie sprechen zusammen und so. Und also verarbeiten ist irgendwie schwierig, aber irgendwie tun eben der Arash, mein Bruder, der ja auch Filme macht und meine Filme produziert und eben so einen Film gemacht hat, wie zum Beispiel Exile Family Movie, eine Doku über unsere Familie. Irgendwie ist unsere Arbeit, und das war bei mir auch schon immer wirklich, schon seit meiner Jugend so, dass wenn mich irgendwas frustriert hat, oder wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, in die Arbeit, also mehr oder weniger ins Schaffen geflüchtet bin. Ob das jetzt Schreiben war oder Oder dann irgendwie am Anfang noch Animationen machen, weil mich das fasziniert hat, wie das funktioniert. Und dann Kurzfilme oder was auch immer. Das ist für mich irgendwie, ich verarbeite das auf diese Art irgendwie. Ich meine, Folter und solche Sachen zu begreifen, ich weiß nicht, das ist sowieso, also, oder zu verstehen, ich glaube, das kann man gar nicht kognitiv für mich und so, ich kann das nicht verstehen, ja, warum man jemand anderen foltert oder so, der andere Meinung ist, das checke ich gar nicht, ja. Deswegen glaube ich, ich kann das nur emotional verarbeiten, irgendwie in der Kunst. Ich weiß, dass es da ist, irgendwo da hinten, es schwebt eh immer da, so wie ein Damoklesschwert, die Familiengeschichte über uns. Da denke ich mir halt dann auch so, okay, ich muss jetzt nicht auch noch die ganzen drüber nachdenken, weil es ist eh so irgendwo im Hintergrund, es versteckt sich eh so hinterm Vorhang irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber so ungefähr ist es bei uns.
Ja, nein, auf jeden Fall. Ich meine, kann es jetzt natürlich auch ein bisschen noch abgrenzen, nämlich zu der Tatsache, ihr wart ja alle klein, als ihr nach Österreich gekommen seid, und was war da die Schwierigkeit für euch, so das neue Land unter Anführungszeichen zu akzeptieren? Also wie war das am Anfang? Aber bleib gleich bei dir, weil dein Ton ist noch an.
Ich weiß nicht, meine ersten Erfahrungen im Leben sind aus Österreich. Also eine der ersten Dinge, die ich bewusst wahrgenommen habe, war eine Überschwemmung am Donaukanal irgendwie 1984 oder 83. Und ich habe Angst gehabt, dass das Wasser bis hinauf in den dritten Stock kommt und so. Das, was ich vom Iran weiß, sind Erzählungen. Durch diese Erzählungen haben sich falsche Erinnerungen aufgebaut, als ob ich dabei gewesen wäre. War ich wahrscheinlich auch bei manchen Dingen. Mein erster Geburtstag, von dem höre ich immer so viel. Mein erster Geburtstag war der letzte Tag im Iran, wo alle zusammen waren und zusammen sein konnten. Natürlich nicht im Haus meiner Eltern, sondern woanders. Und da ist es schon, da war schon klar, okay, das ist die Ruhe vor dem Sturm, jetzt bricht alles auseinander. Die einen flüchten dahin, die anderen flüchten dorthin, wir müssen weg. Und von diesem ersten Geburtstag höre ich auch immer, da gibt es auch Fotos und so. Mhm. Und für mich ist es wie eine Erinnerung, aber es ist natürlich falsch. Ja. Ich kann mich an das nicht erinnern und ich kann mich auch an die Flucht nicht erinnern. Aber dadurch, dass mir dauernd ständig Dinge erzählt werden von der Flucht oder erzählt worden sind, aus verschiedenen Perspektiven baut sich dann etwas zusammen. Wie gesagt, ich bin wie in Wien aufgewachsen. Also ich kann... Für mich gab es nichts anderes und mir ist es einfach nur am Arsch gegangen, dass dauernd Leute darüber reden, wo du eigentlich herkommst. Und deswegen sage ich bis heute, ich komme aus dem 15. Ich wohne jetzt auch nicht mehr im 15., aber das ist einfach da, wo ich her bin. Und was mich einfach stört, ist, ich habe ja das erst, ich weiß nicht, wie es den anderen gegangen ist, aber ich habe ja erst richtig mit, ich weiß nicht, 9 Jahren oder vielleicht auch nicht, vielleicht ein bisschen später, mit 10 Jahren, Ich habe erst mit 10 Jahren verstanden, glaube ich, dass da irgendwas bei uns anders ist in der Familie. Und das ist aber nicht von innen gekommen, sondern das ist von außen gekommen. Mhm. Ich habe, glaube ich, auch irgendwann einmal gedacht, ja, alle sind irgendwie von woanders, also nicht von woanders, alle haben irgendwie so, weinen halt viel, ja, oder weinen schnell, weißt du? Ich habe mir gedacht, ja, das ist normal, dass wir urviel weinen. Oder alle Menschen lesen alle paar Monate irgendwelche Briefe, wo irgendwelche traurigen Sachen drinnen stehen und dann lesen sie auch noch 5-mal und so. Und irgendwann hat dann meine Schwester gesagt, so mit 12, 13, hat sie gesagt, nein, ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche traurigen Briefe aus dem Iran, sie scheißt auf das jetzt und so, ja, sie will das nicht mehr. Und dann irgendwann ist es von außen an mich herangetragen worden, weil ich im ersten Bezirk in die Schule gegangen bin, in Schottenbastei, dass das... da gibt es noch eine, die auch schwarze Haare hat und so und einen anderen und so. Also ich habe dann irgendwann verstanden, also es ist erst, das ist das Einzige, was sich Österreich, das quasi dem Land, das mich aufgenommen hat, ja, uns aufgenommen hat, das uns Asyl geschenkt hat, 1982, ja, das Einzige, was ich wirklich diesem Land unter Anführungszeichen vorwerfen kann, ist, dass erst sie es waren, die mich auf das aufmerksam gemacht haben, dass ich anders bin. Sonst wäre mir das nie aufgefallen. Ja. Und das ist das, was ich tragisch finde, dass das Erste, worüber man redet, wenn jemand nicht autochton aussieht, wo man herkommt. Ja. Mir ist es wurscht, wo die Leute herkommen. Natürlich ist es interessant. Für mich macht das jemanden interessanter, wenn er verschiedene Kulturen hat in seiner Familiengeschichte. Ja. Aber was mich stört, ist, dass es das erste und einzige Erkennungsmerkmal ist. Ja. Es gibt aber Länder, wo das nicht so ist. Also darüber muss man reden.
Ja. Machen wir ja heute. Ja. Oder wir probieren es zumindest. Ahmed, wie war das bei dir?
Ja, ähnlich wie der anderen. Also ich habe das nicht so wirklich, also das davor habe ich nicht im Gedächtnis oder auch jetzt rückblickend. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nur an Österreich erinnern. Auch dieses Wissen, dass man nicht da wirklich dazugehört, verstehst du ja als Kind nicht. Für mich war der Eintritt in die Schule so der erste Moment, wo ich das verstanden habe. Das lag an der Sprache. Ich habe eine Mischung aus Kurdisch, Arabisch und Deutsch gesprochen. Im Endeffekt hat das dazu geführt, dass wahrscheinlich nur meine Mutter mich verstanden hat, was dazu geführt hat, dass wir ein Problem hatten. Da habe ich das dann plötzlich realisiert. Es war dann halt auch einfach notwendig, das zu trennen. Das heißt, es wurde zu Hause Arabisch mit dem Vater gesprochen, Kurdisch mit der Mutter und Deutsch draußen beziehungsweise mit den Geschwistern. Das war so der erste Moment, wo ich verstanden habe, okay, ui, da ist was anders bei uns. Und natürlich auch die Briefe, die habe ich auch sehr präsent, die Reaktionen und das, was diese Briefe auch bedeutet haben, oft oder wie sie interpretiert wird, oft durchgelesen. Also auch immer wieder die Geschichte der Eltern, die einfach präsent war auch im Haus. Für mich jetzt auch nochmal so ein bisschen ein Unterschied, weil es auch am Anfang doch, glaube ich, in einigen Statements auch erwähnt wurde, der Unterschied zwischen Land und Stadt oder zwischen Österreich und Wien, wenn man das so plakatieren darf. Ich bin das erste Jahr in Linz in die Schule gegangen und war tatsächlich dort auch das einzige Kind mit Fluchthintergrund. Es wurde sehr viel erwartet und es wurde auch kaum, glaube ich, Rücksicht auf die Notwendigkeiten gelegt. Ich habe einen riesen Unterschied, also auch notentechnisch, ich kann mich erinnern, ich habe da irgendwie gekratzt am Weiterkommen. Und in Wien war das dann tatsächlich so, dass ich eben nicht der einzige Geflüchtete war. Ich hatte viele Schülerinnen aus Bosnien, aus Albanien, aus der Türkei und anderen Regionen, die eben ähnliche Erfahrungen hatte. Wir hatten tatsächlich auch serbische und türkische Dolmetscher im Unterricht, die uns unterstützt haben. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, aber den anderen Kindern schon. Für mich war Sprache so ein bisschen etwas, was mir auch dann geholfen hat, mich tatsächlich hier wohlzufühlen, weil man relativ schnell an der Sprache gemerkt hat, dass ich eben nicht von da bin. Das Äußere ist geblieben, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man dann weniger oder mehr Angst davor hatte, mich jetzt als Geflüchteten abzustempeln oder at least, dass ich in einem Teil der Gesellschaft akzeptierter wurde. Genau, das jetzt zu meiner Erfahrung als Kind, die sich wahrscheinlich mit vielen Geschichten und Biografien anderer geflüchteter Kinder deckt oder ähnelt. Ja, ähnliche Herausforderungen haben auch viele Kinder unserer Klientinnen und Klienten, die eben gerade die Schule als Herausforderung empfinden.
Thalma, wie war das bei dir?
Also wir sind dann nach Schwechat gezogen. Also wir sind eigentlich gezogen. Wir sind, also in Schwechat hat man uns dann betreut und da sind wir dann auch. Also meine Eltern leben bis heute dort. Ich bin dann mit 18 weggezogen. Aber tatsächlich war es dann so, dass es eigentlich sehr, sehr nett war. Also das Pfadzentrum dort war sehr zuvorkommend und unterstützend. Ich hatte aber als Kind schon sehr, sehr viel Heimweh. Also das, so wird es mir erzählt. Das, was ich einfach weiß, ist, dass ich, Essen war einfach immer ein Problem. Ich war eigentlich ein kugelrundes Kind und dann, wie wir in Österreich waren, wollte ich einfach nichts mehr essen, wahrscheinlich aus Heimweh oder weil ich meine Großeltern vermisst habe. Und das hat dann leider dazu geführt, dass das ständig Thema war. Warum isst die nicht? Warum ist die so dünn? Und das hat wiederum, also es wurde quasi dann auch Druck auf meine Mutter ausgeübt, dass sie mehr dahinter sein soll, dass ich esse von außen, weil wieso gibt ihr dem Kind nichts zum Essen. Und das war einfach immer so ein Konfliktding bei mir mit meiner Mutter, dass man mich also wirklich bis in die Pubertät zwingen wollte zu essen. Also ich denke, ich habe da einfach sehr, sehr früh eine als Reaktion oft auf die Flucht eine kleine Essstörung entwickelt. Ich habe von Anfang an das Gefühl, dass ich anders, Gefühl gehabt, dass ich anders war, aber das war jetzt nicht unbedingt etwas Negatives, weil im Grunde, ich meine, meine Schwester und ich, wir waren einfach zuckersüß und jeder war nett zu uns. Es hat sich dann in der Schule geändert, also so, und zwar in die Richtung, dass das war in der Volksschule schon so, also es gab nicht so viele Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund in meiner Schule, sowohl in der Volksschule als auch noch später im Gymnasium, weshalb wir immer zusammengesessen sind oder man hat uns einfach immer zusammengesetzt. Mhm. Also es war nicht so einfach, also das hat dann die Durchmischung einfach nicht wirklich gefördert. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt und war eigentlich eine sehr gute Schülerin. Tatsächlich war es dann aber so, ab der 4. Klasse war meine Volksschullehrerin offensichtlich der Meinung, dass ich eigentlich nicht ins Gymnasium gehen brauche, weil Ausländerkind. Und da haben sich halt meine Mutter hat sich da sehr dagegen gewehrt, ebenso auch Menschen von der, also die in der Pfarrgemeinde aktiv waren. Und ich konnte mit Übertrittsprüfung dann doch ins Gymnasium. Aber das war einfach ein Ringen, weil es einfach damals nicht üblich war, dass Kids mit Migrationshintergrund also ins Gymnasium aufsteigen. Und auch da dann in der Schulzeit gab es einfach Phasen, wo ich mich mehr gefühlt habe und dann wieder auch weniger. Also schwer ist es dann geworden, im Gymnasium waren sehr, sehr viele Leute, die Schüler, Schülerinnen, die dann aus Wien-Umgebung, also noch tieferes Niederösterreich gekommen sind und die hatten einfach ein Problem mit mir, mit der Art, wie ich spreche, weil ich keinen wirklichen Dialekt gesprochen habe. Also die fanden, ich wurde tatsächlich wegen meinem neutralen Deutsch sehr, sehr lang gehänselt und ausgeschlossen, weil die dann halt alle, keine Ahnung, Fischerment, wo auch immer, gekommen sind und halt unter sich geblieben sind, weil sie einerseits aus dem gleichen Ort waren und eben auch sich ähnlich artikuliert haben. Aber das war alles okay, wirklich. Also dann später, war 16 oder 17, 9/11, das war, finde ich, das war sehr einschneidend für mich in der Schule, weil ich auf einmal, ja, also Lehrer haben von mir erwartet zu erklären, warum Al-Qaida die Twin Towers angegriffen hat. Dann musste ich erklären, wieso die Palästinenser Israel hassen. Ich meine, ich war 17. Ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt. Es waren erwachsene Menschen, die das von mir erwartet haben. Also ich wollte gar nicht über den Nahostkonflikt reden. Ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Ich wollte auch nicht über Afghanistan reden. Ich hatte keine Ahnung von Afghanistan. Ich hatte aber einen Schulkollegen, der Afghane war. Also wir waren sozusagen die zwei Schwarzköpfe in der Klasse und das waren einfach sehr ungute Situationen, in denen, als es um Afghanistan ging, also der Bursche hat einfach nur auf den Tisch geschaut. Der hat sich einfach unwohl gefühlt, hat nicht geantwortet und dadurch, dass er nicht erklären wollte, wieso jetzt Krieg gegen Afghanistan geführt wird, musste ich dann als die zweite Option, sie ist nicht Türkin, sie ist nicht Afghanin, also kommt aber auch aus der Region, soll sie was erzählen. Also es war einfach sehr, sehr ungut, hat mich aber dann selber ein bisschen, also einerseits hat es so eine Abwehrhaltung gegenüber, also meine Abwehrhaltung gegenüber die meisten Lehrer, Lehrerinnen verstärkt bei mir, gleichzeitig aber auch irgendwie den Drang, dass ich selber lese, mich bilde und einfach Argumente sammle.
Ja, Melissa, wie war das bei dir?
Ich habe im Kindergarten einfach aufgehört zu sprechen und andere würden dann vielleicht ihr Kind zur Therapie schicken, aber das war für meine Mutter auf der Liste der Probleme eigentlich eher unten. Eben, wir wussten nicht, was mit meinem Vater ist. Damals war es auch so, dass geflüchtete Menschen nur dann einen Job bekommen konnten, wenn es keine österreichischen Bewerber ihnen dafür gab. Das heißt, es war auch schwierig zu überleben, finanziell zu überleben. Das heißt, das war irgendwo und es wurde akzeptiert, dass ich nicht spreche. Jetzt wenn man darüber nachdenkt, hat das wahrscheinlich, ist es eine posttraumatische Belastungsstörung oder weil daheim nicht über Dinge gesprochen wurde, habe ich dann aufgehört zu sprechen. Dann hatte ich das auch, dass irgendwie klar war, die kommt irgendwie an die Hauptschule. Ich bin dann dank einer großartigen Lehrerin ans Gymnasium gekommen. Und 9/11, da habe ich erst erfahren, dass ich Muslime bin, wenn andere zu mir gesagt haben, das waren deine Leute quasi. Aber das sind all die Dinge, die mir widerfahren sind und die so vielen anderen Menschen mit Migrationsgeschichte erfahren haben, was mich betrifft, kann ich Österreich echt verzeihen. Ja, also was heißt verzeihen, aber ich kann darauf vergessen, ich bin nicht nachtragend. Das Einzige, was ich niemals verzeihen kann in diesem Land und den Menschen, die das waren, ist die Art und Weise, wie meine Eltern behandelt wurden. Also dieses Bild, wie meine Eltern dann, also mein Vater dann auch schon diesen gebückten Gang annimmt, allein ob es jetzt ein Gespräch ist mit einem Verkäufer, der ihn angeht, weil er nie gebrochen Deutsch spricht, oder Amtswege, wo die Leute ihn einfach behandeln wie ein Kind, obwohl ein erwachsener, großer quasi Mann ist, der dann plötzlich ganz, ganz klein wird. Und so als Kind zu sehen, wie dann die Eltern sich plötzlich bücken quasi und keine Persönlichkeit haben. Ich kenne ja meine Eltern nicht, wie sie waren vor ihrem Leben in Österreich. Hm. Das heißt, ich kenne sie nur als hart arbeitende Menschen, die trotzdem diskriminiert werden. Und das verzeih ich Österreich nicht, dass ich meine Eltern nicht kennenlernen konnte, ihre Persönlichkeit nicht kennenlernen konnte, weil sie ihnen genommen wurde einfach mit der Art, wie sie behandelt wurden, wie sie, was von ihnen erwartet wurde, eben zu buckeln und dankbar zu sein und quasi für jeden Dreck, den man nicht machen wollte, sollten sie aber dankbar sein. Und das ist etwas, das kann ich nicht verzeihen. Und das ist, meine Eltern sehen das, die reden da jetzt nicht drüber oder die sind, gehen da nicht so hart ins Gericht wie ich. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das dann auch für sie, ja, weil das ist nicht okay. Und es ist nicht okay, dass es noch immer so viele Menschen genauso behandelt werden. Und viele sagen dann ja, Menschen wie zweiter Klasse werden sie behandeln. Nein, sie sind in dem Fall Menschen zweiter Klasse gewesen oder viele noch. Und das ist etwas, was dieses Land nicht aufarbeitet, wo wir nicht drüber reden. Es gibt nicht einmal einen Konsens, dass wir ein Einwanderungsland sind überhaupt, geschweige denn, dass wir darüber reden, wie wir unsere GastarbeiterInnen, unsere Geflüchteten, wie wir diese Menschen behandelt haben und haben. Das Thema ist jetzt zwar nicht GastarbeiterInnen, aber das könnte man einen eigenen Talk machen, wie die behandelt wurden, und dass man da nicht drüber redet, keine Entschädigungen, nichts. Also das kann ich Österreich nicht verzeihen, und das, glaube ich, prägt einen als Kind extrem, wie die Eltern behandelt werden. Ich selber eben, ich habe dann mein Deutsch so perfektioniert, dass ich mich jetzt beschweren kann, egal um was es geht, ich kann mich beschweren. Dann hast du irgendwann diesen Magistertitel, der dir plötzlich sogar beim Arzt andere Türen und Umgangsformen öffnet. Das hatten meine Eltern nicht und das haben meine Eltern nicht, und das macht einen großen, also das ist der größte Unterschied zwischen mir und ihnen, glaube ich, und das verzeihe ich einfach dem Land nicht. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ich bin Österreicherin.
Mhm. War das für dich dann auch so ein bisschen der Ansporn oder mehr oder weniger der Ansatz für dein Buch Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben? Also war das für dich so aus der eigenen Erfahrung heraus, weil du warst ja auch Lehrerin, oder wie kam es dazu, dass du dann da dein Sprachrohr gefunden hast?
Also diese Diskriminierungserfahrungen waren kein Ansporn für gar nichts. Die haben mir eher Kapazitäten genommen. Ich frage mich immer, was wir alles oder Menschen, die diese Diskriminierung erleben, denn erreicht hätten, wenn wir das nicht erlebt haben, wenn uns das nicht so viel Kraft und Zeit gekostet hätte. Das Buch war tatsächlich, weil ich mir dachte, es hat sich nichts geändert. Wie kann das sein, dass ich SchülerInnen unterrichte? Ich bin jetzt 30, so viele Jahre sind vergangen und die erleben das, dieselbe Art von Diskriminierung, ob es die Schulwahl ist oder die Art, wie mit ihren Eltern beim Elternsprechtag umgegangen wird, weil sie gebrochen Deutsch leben. Das kann ja nicht sein, dass wir da keine Kapazitäten, Empathie geschaffen haben, dass sich Dinge geändert haben. Das war der einzige Ansporn, zu sagen, hey, mir wird jetzt zugehört. Also nutze ich das jetzt auch einmal, um auf hinzuweisen, dass man nicht nur meine Geschichte hören soll, bitte, sondern dass das eine von ganz, 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 ganz vielen ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann Menschen, die dann doch gehört werden, irgendwie auch ganz oft machen, dass sie Bühne versuchen zu geben für die vielen anderen, die dasselbe erlebt haben. Also das sind ja, wir sind jetzt vier Leute, die wir das erzählen, aber es sind so viele Schicksale von so vielen anderen, die das halt nie erzählen können oder denen halt nicht diese Bühne gegeben wird und die das mit sich selber dann vereinbaren müssen.
Ja, na, auf jeden Fall. Also wie man eh merkt, bei jedem von euch beeinflusst das natürlich auch eure Arbeit und Projekte, die ihr macht. Bei Arman natürlich, bei den Migrantinnen ist es halt natürlich sehr aufgelegt, weil schließlich geht es halt ja um Lebensrealitäten und jetzt auch im neuen Film sowohl eben um Jugendliche als auch eben Migrationshintergrund. Ja, was beschäftigt dich da so daran, dass du dann immer in dieses Thema reingehst?
Du sprichst mit mir, gell?
Mhm. Ich glaube, sonst hat keiner den Film mit Randigen gemacht, soweit.
Ich habe mich ja kurz abgelenkt. Naja, der ganze Film war nur ein Hoax, dass ein Jugo einen Schwabo spielen kann. Das war der ganze Plan von dem Film. Ich wollte endlich, dass ein Typ namens Alexander Petrovic einen Österreicher spielen kann namens Hannes Fuchs. Deswegen haben wir diesen Film gemacht. Nein, es ist aber nicht der einzige Grund, aber es war schon einer der Hauptgründe, warum ich unbedingt wollte, weil es sind normalerweise immer umgekehrt. Oder eben, wenn irgendwie meine Kumpels, meine Jungs halt Sascha oder Faris besetzt werden, müssen sie immer irgendwelche Schwerverbrecher spielen aus Russland oder Georgien oder was weiß ich, irgendwie Gewaltverbrecher, Vergewaltiger, was weiß ich, was Zuhälter und so. Das ist so, das waren so ihre normalen Rollen. Und ich wollte, dass sie auch mal einen Österreicher spielen können. Und ich bin damals vor 12 Jahren eben auf diese Gefängnisschule gestoßen. Also ich für meinen ersten für meinen ersten Langfilm, der ist Schwarzkopf, recherchiert habe. Und da ging es ja um Jungs, Kids in Wien, die Migrationshintergrund haben und eben sich nicht Österreich nicht zugehörig fühlen. Und zwar, der Film hat sehr, also quasi, hat dann eben auch diese Themen Jugendstrafvollzug und Hip-Hop zusammengeführt und wie Kids, die quasi sich nicht so wirklich daheim fühlen in Österreich, dann durch Hip-Hop eine Art Ventil finden, einen Weg, sich zu artikulieren. Ja, und es war irgendwie, glaube ich, bei mir, ich meine, ich möchte nicht dauernd Filme über Migration machen, das ist eh klar, aber vor ein paar Jahren habe ich sogar gesagt, ja, das, ich mache dann nach Migrantigen, ist das Thema für mich gegessen und bitte lass mich mit Migration und so in Ruhe endlich. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema ist leider noch nicht gegessen und es gibt echt noch, ich meine, ich mache jetzt auch andere Sachen und so, also ich werde mich jetzt nicht nur auf das fokussieren, aber es gibt so viel dazu erzählen, ja, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt das quasi lassen kann. Ja. Warum zieht mich das an? Ja, wie gesagt, da liegen viele Dinge begraben, die für mich noch eine Rolle spielen. Und ich weiß es gar nicht, warum. Ich diese Frage kann ich gar nicht so bewusst beantworten, weil ich glaube, es zieht mich dann auch immer zu Themen, die mich zwar irgendwie beschäftigen, aber die für mich auch, wo ich mir auch denke, das ist jetzt meine Zeit wert. Ja, also das ist ja alles an viel machen, das ist ja die aufwendigste Kunstform, die wir haben. Ja. Das ist alles relativ, dauert alles sehr lang und so. Und ich muss jetzt nicht meine Zeit unter Anführungszeichen verschwenden mit einer Geschichte, die mich nicht berührt.
Dann gebe ich mal auch einen Timer weiter, nämlich du befasst dich ja auch publizistisch sehr viel mit deiner Herkunft. Und im neuen Buch eben Sunniten gegen Schiiten, zu Konstruktionen des Glaubenskriegs, setzt du dich ja mit Religion und Konflikt im Nahen Osten sehr viel auseinander. Und warum ist dir das in der Gegenwart auch noch immer so ein Anliegen? Also was?
Einerseits für mich selbst, ja. Also ich bin gerne Erklärbärin, aber es ist auch mein Weg, also einfach dieses Chaos und die Gewalt in dieser Region, aus der ich ursprünglich komme, zu verarbeiten. Ich bin sehr oft auf der Suche nach Erklärungen. Und bei meinem letzten Buch, also der Ansporn war natürlich, ich habe einen gemischt religiösen Hintergrund. Die Familie meiner Mutter sind Muslime, die meines Vaters Christen. Ich habe erlebt, wie einfach sehr viele Menschen auch aus unserem Umfeld, ja, die auch aus dem Irak kommen oder aus Syrien, also einfach bei denen Religion so lange keine Rolle gespielt hat, seit den Nullerjahren, den 2000er Jahren, es immer relevanter geworden ist, auch als politische Identifikation. Und da wollte ich einfach auch ein bisschen dem nachgehen, woher kommt das, was sind das für Bewegungen und warum dieser Vormarsch, warum sind politisch-religiöse Bewegungen in dieser Region so stark geworden seit den 70er Jahren, ist einfach auch eine Art und Weise für mich, mich mit der Situation in Irak und Syrien zum Beispiel auseinanderzusetzen. Gerade auch deshalb, weil, also ich bin damit aufgewachsen, dass der Irak einfach ein völlig kaputtes Land ist, sage ich ganz ehrlich. Kurz nachdem wir nach Österreich geflüchtet sind, also 1-2 Jahre später, zwei Jahre ist es schon zum Golfkrieg gekommen, dann das Embargo und dann ab 2003 wieder ein Krieg. Also das war nicht neu für mich. Wir hatten viel Kontakt zu unserer Familie, haben wir noch immer, eben damals auch Telefon, klar, aber eben auch VHS-Kassetten. Also meine Verwandten haben uns immer wieder arabisches oder irakisches Kinderprogramm aufgenommen und zugeschickt nach Österreich. Aber ich habe da recht früh schon gewusst, dass dieses Land, da stimmt was nicht. Das Herkunftsland meines Vaters hingegen, Syrien, habe ich immer, ja, das war eine Diktatur, aber relativ stabil in Erinnerung gehabt, ja. Hat mich auch total fasziniert, als ich dann, es war leider viel zu spät, auch in den 2000er Jahren konnte ich das erste Mal hinreisen, weil aufgrund des Status meines Vaters, der politischer Dissident galt, nur weil er auf ein paar Demonstrationen war, konnte ich ja selbst das Land nie besuchen. Und das war dann natürlich auch ein Schock, als da auf einmal der Bürgerkrieg losging. Und als da auf einmal in einem Land, also ich meine, ich war in Damaskus zum Beispiel, das war für mich eine der wenigen arabischen Städte neben Tunis, wo ich mich als Frau frei bewegen konnte, ja, wo ich anziehen konnte, ja, de facto, was ich sonst auch getragen habe, mich nicht verhüllen musste. Und das habe ich als sehr, sehr angenehme Erinnerung gehabt. Und dann auf einmal, all diese dschihadistischen Bewegungen, IS etc., das hat mir einfach sehr stark zu denken gegeben und damit wollte ich mich, also es war mir wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, woher das kommt, was die Wurzeln dieser Bewegungen sind. Das heißt natürlich meine Herkunft und die Erzählungen meiner Eltern, meiner anderen Verwandten haben mich schon noch ein bisschen, also haben mich natürlich geprägt und schon noch ein bisschen zu dem gemacht, was ich jetzt bin oder meine Interessen einfach sehr, sehr stark mitgeprägt.
Ja, Ahmed, wir kommen jetzt zu dir noch. Nämlich, natürlich ist es klar, dass Flüchtling sein, unter Anführungszeichen, auch sehr viele psychologische Folgen mit sich trägt. Also viele leiden auch an Depressionen, Folgen einfach des Ganzen. Und es ist aber auch natürlich so, dass der Alltag jetzt in der neuen Heimat nicht unbedingt leichter ist, also eh klar. Du bist seit schon sehr vielen Jahren, mehr als wir jetzt, also Emira und ich, im Bereich Asyl und Integration tätig. Wie empfindest du das? Werden Flüchtlinge von uns in der Gesellschaft wahrgenommen, jetzt auch als Außenstehender, unter Anführungszeichen?
Ja, eigentlich eine Frage, die ich jetzt gar nicht so beantworten kann. Ich glaube, da könnte man Abhandlungen darüber schreiben. sicherlich, also ganz wichtig, was du gesagt hast, Flucht hat natürlich auch psychologische Konsequenzen für die Personen, die davon betroffen sind. Das merken wir, das ist spürbar in der täglichen Arbeit. Je länger auch gewisse Verfahren, wie zum Beispiel das Asylverfahren, in die Länge gezogen werden, je länger das Ankommen und auch mögliche Unterstützungsleistungen, wie zum Beispiel psychologische Unterstützung, in die Ferne treten, desto intensiver wird das Ganze. Das ist eine Entwicklung, die wir seit 2015 ganz gut beobachten können und konnten auch. Genau, das heißt, da hat sich viel getan, auch in eine negative Richtung. Ich erlebe grundsätzlich die Debatte um geflüchtete Menschen in Österreich sehr polarisiert, sehr populistisch. Das macht mir Sorge. Vor allem, weil ich glaube, dass da etwas ganz Wichtiges untergeht, und zwar die Vielfalt bei den geflüchteten Personen, aber auch bei der Aufnahmegesellschaft, also auch hier in Österreich. Wie werden Geflüchtete von der Gesellschaft wahrgenommen? Ich hätte schon ein Problem oder habe ein Problem mit der Fragestellung. Gesellschaft, auch im Kontext Flucht, habe ich als sehr vielfältig empfunden. Ich habe Ablehnung gesehen, ich habe Angst gesehen, ich habe aber auch Hass empfunden oder gesehen, aber genauso Unterstützung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch an einem Tag wie heute, wo es eben darum geht, Flucht auch nochmal hervorzuheben, wo es darum geht, auch die Unterstützung vielleicht oder die Notwendigkeit für Unterstützung zu unterstreichen, ist es auch wichtig, beide Seiten noch einmal sich vor Augen zu führen. Genau, und auch nicht zu vergessen, dass es viele, viele Unterstützerinnen gibt. Und das wird auch in Zukunft weiterhin sehr, sehr wichtig sein, dass wir hier als Zivilgesellschaft weiterhin aktiv bleiben und weiterhin auch uns jetzt nicht nur auf die Politik verlassen oder gar nicht auf die Politik verlassen, wenn notwendig, sondern auch hier natürlich entsprechend da sind, wenn Menschen Hilfe brauchen. Weil darum geht es auch. Das sollte die Kernessenz der, der Diskussion und der Debatte sein. Es geht um Menschen, die Hilfe brauchen. Punkt.
Ja, absolut. Und das bringt mich jetzt eigentlich eh schon auch zur abschließenden Frage an euch alle, nämlich eben, wenn wir uns die gegenwärtige Flüchtlingssituation anschauen, ich glaube, es ist irgendwie eh klar, wie es euch allen dabei geht. Aber die Frage, die sich natürlich eher stellt, ist, was würdet ihr euch wünschen? Und das, was ihr vielleicht erlebt habt, das jetzt anders umgesetzt werden könnte, wenn ihr was dran ändern könntet. Und auch ganz konkret zu der Frage, was können all die Zuhörer, Zuseher aktiv tun und aktiv ändern? Also wirklich lösungsorientiert. Ahmed, vielleicht magst du gleich.
Ja, nächste schwierige Frage.
Das sind alle schwierige Fragen. Aber sie brauchen Antworten.
Ich mache es mal ganz kurz. Ich glaube nämlich auch aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit, man kann miteinander reden und zuhören. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ich weiß, das ist ein bisschen eine populistische Lösung oder ein vereinfachter Begriff, zuhören und reden. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, dass gewisse Bilder einfach in der Gesellschaft sich manifestiert haben, die so nicht der Realität entsprechen. Und es ist, glaube ich, gerade bei Personen, die so viel Einschränkung auch im Fluchtland empfunden haben, etwas Besonderes und auch notwendig, hier nochmal Raum zu schaffen, um diesen Geschichten, deren Erfahrungen auch die Möglichkeit zu geben, gehört zu werden. Und wenn man gut zuhört oder wenn man zuhört, kann es eben auch passieren, dass man bisschen mehr davon versteht und vielleicht auch einfach eine allgemeine Inklusion dieser Personen möglich wird.
Mhm. Timer, wie siehst du das?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also an den politischen Kräfteverhältnissen in diesem Land können wir derzeit schwer was ändern. Es ist, wie es ist. Ich bin tatsächlich überfragt. Das, was einfach wichtig wäre, ist, dass Betroffene selbst zu Wort kommen. Es hat zwar etwas gedauert, aber was ich letztlich dann doch gut gefunden habe, ist, dass wir in letzter Zeit sehr viel mehr afghanische Stimmen hören in Medien. Das ist irrsinnig wichtig, weil viel zu wenig über die afghanischen Communities zum Beispiel in Österreich bekannt ist. Das heißt, es geht schon noch ein bisschen, das ist jetzt alles sehr symbolisch. Es geht um Sichtbarkeit, ja. Also der Ahmed hat das jetzt vorhin auch schon eigentlich angesprochen, ja. Also Stichwort Vielfalt, die ist für viele Menschen nicht sichtbar in diesem Land, ja. Also nicht sichtbar im Sinne von, viele Leute kriegen nicht die Öffentlichkeit, die wir jetzt hier haben zum Beispiel, ja. Also das, was man machen könnte, ist versuchen, auch eine Art Gegenöffentlichkeit aufzubauen, zu schauen, dass man, also ich finde dieses Podium großartig, einfach aufgrund der Zusammensetzung, nicht weil ich jetzt da mitreden kann. Ich glaube, das wäre auch ohne mich super. Aber wie oft bekommt man sowas zu sehen oder zu hören? Das hilft jetzt geflüchteten Menschen unmittelbar nicht. Aber irgendwie muss man mal gegen diese Entmenschlichung, der diese Leute ständig ausgesetzt werden, was tun. Und etwas, das ich mir jetzt immer mehr angewöhne, ist, raus aus meiner eigenen Bubble zu gehen und tatsächlich auch überall politisch zu diskutieren, auch wenn es mich nicht freut, auch wenn ich keinen Bock auf die Leute habe. Aber ich finde, es ist wichtig, gegen Rassismus und auch gegen Rassistinnen Stellung zu beziehen. Ja, es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Leute es als persönlichen Angriff bewerten, wenn man ihnen Rassismus vorwirft. Aber es geht hier nicht um einen Charaktermakel oder sonst was, sondern um das System dahinter. Und das ist mir einfach auch mittlerweile sehr, sehr wichtig, dass ich, auch wenn es anstrengend ist, auch mit Leuten beginne zu diskutieren, wo ich es früher nicht getan habe. Ja, also das ist jetzt keine sehr befriedigende Antwort, aber ja, die politischen Verhältnisse sind derzeit, wie sie sind. Und sie lassen sich nicht so einfach ändern, wenn man nicht doch zumindest versucht, im Kleinen anzusetzen oder da, wo es einem gerade möglich ist.
Mhm. Melissa, wie siehst du das?
Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Das ist jetzt keine Sichtweise von mir. Es ist nichts Mutiges, nichts Aktivistisches oder Politisches. Das ist ein Grundrecht. Und die sind nicht verhandelbar. Die sind nicht kommentierbar. Und wenn wir uns aber nicht mehr darauf einigen können, wenn Menschen, ja, demokratisch gewählte Menschen, die aber keine Demokratinnen sind, das sagen, dann können wir das nicht hinnehmen. Dann darf das nicht legitimiert werden, dann darf da nicht oder sollte nicht irgendwie denen die Bühne geboten werden, wenn wir uns nicht mal auf Menschenrechte einigen können, wenn es heißt von der Regierungsspitze, es wird wieder nach Afghanistan abgeschoben werden, auch wenn wir wissen, das ist theoretisch nicht möglich, aber allein quasi diese Aussage, das verlässt schon oder es lässt mich doch darüber nachdenken, ob das für manche Menschen schon verhandelbar sind, die Menschenrechte. Und da muss ich mich schon fragen, und das macht mir riesige Angst, wenn wir sagen, wir akzeptieren oder wir einigen uns als Gesellschaft nicht einmal mehr darauf, dass jeder Mensch das Recht darauf hat oder wie die Menschen in Moria leben, dass wir Menschen am Mittelmeer trinken lassen und so weiter. Das ist ein massiver Verstoß der Menschenrechte, die die EU da macht. Und deswegen... von wegen, wir sind stolze Europäerinnen oder so. Also das ist nicht etwas, von dem ich Teil sein möchte. Und das ist arg, finde ich oft, dass das dann als politisches Statement verstanden wird, wenn das doch einfach eine Einigung auf ein Menschenrecht ist. Das sollte nichts über irgendein politisches Spektrum aussagen. Ja. Ob da jetzt welche Partei man wählt, wir sollten uns überparteilich quasi darauf einigen können. Vor allem im Anbetracht der jüngsten oder überhaupt der Geschichte von Europa, was hier angetan wurde, anderen Gruppen und so weiter, dass wir da mit solchen Themen so umgehen, das gibt mir doch zum Nachdenken, beziehungsweise macht mir ehrlich ziemlich Angst und lässt mich schon im Glauben, dass vieles möglich ist, von dem wir eigentlich dachten, dass es nicht möglich sein könnte.
Mhm. Arman, wie siehst du das?
Ich sehe das auch ähnlich. Es wird über Sachen diskutiert, es werden Grenzen verschoben, ständig, die nicht verschiebbar sind. Das macht vor allem die Rechte, das machen die Konservativen und das ist ein Riesenproblem. Also es braucht, glaube ich, eine ganz starke Disruption, ist das englische Wort. Es braucht eine ganz grundlegende Solidarität der Menschen untereinander, um Druck auf die Politik zu machen. Weil wir befinden uns eigentlich jetzt alle gerade mir fällt kein besseres Bild jetzt ein als eine Zange, die uns in die Mangel nimmt. Nur wir schauen auf die Zange. Also wir schauen nicht darauf, wer diese Zange bedient. Ja? Oder jemand hat uns im Würge gegriffen, es wird immer enger. Aber wir schauen auf die Finger. Aber wir sollten uns überlegen, wer das macht. Wer ist da im Hintergrund? Wer lobbyiert für wen? Für wen lobbyieren wir? Wie können wir für Flucht und für die Menschenrechte lobbyieren? Und mit wem müssten wir uns verbünden, damit das besser funktioniert, damit unsere Macht größer wird? Ja? Das kann man nur zusammen machen, weil die anderen machen es auch zusammen. Ja? Also das darf man nicht vergessen. Ja? Und mit den anderen meine ich gar nicht die Bösen da draußen, die Leute, die auch glauben, dass das, was sie machen, richtig ist oder überzeugt sind davon. Ja? Die wir überzeugen müssen davon, dass das nicht richtig ist vielleicht oder dass Menschenrechte etwas sind, worüber man nicht verhandeln kann, darf und wo man auch eigentlich wirklich überhaupt keinen Zentimeter nachgeben sollte. Und das ist das Problem. Wir befinden uns in einer Situation, wo es verpönt ist, dass man Antifaschist ist. Das ist lächerlich. Ja? Also es ist so, wie wenn du die Antifa verteidigst zum Beispiel, dann kommst du dir vor, wie wenn du irgendwie, ich weiß nicht, wenn du linksextrem wärst und so. Dabei ist Antifaschismus ja wohl eigentlich der absolute Grundkonsens, auf den wir uns alle irgendwie einigen. Alle Menschen, die sich irgendwie in der Demokratie sehen, sollten sich auf das einigen. Also da gibt es echt ganz viele, und ich verstehe auch die Sorge und so. Also es gibt echt viel Bewegungen in eine falsche Richtung, und der muss man entschieden entgegentreten. Was ich finde, wir machen können, die irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Plattform haben, ist auch solche Sachen zu sagen und sich dafür einzusetzen und zu sagen, ja, das ist nicht okay und man muss sich miteinander zusammensetzen, an den Tisch setzen und schauen, wie man eine Lobby kreieren kann, weil ohne Lobby kommt man heutzutage einfach nicht mehr weiter. Das frage ich mich sehr oft eben bei anderen Filmemachern oder Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, warum die Leute nicht viel mehr Partei ergreifen und viel mehr sich einsetzen für die Schwächeren, die diese Plattform nicht haben.
Ja, danke auf jeden Fall. Aber ich meine, der springende Punkt ist trotz allem, auch wenn es cheesy klingt, wie auch mit gemeint hat, miteinander reden oder halt auch mit den unter Anführungszeichen Fremden, wie gesagt, wirklich unter anderem reden, um sich auszutauschen und neue Perspektiven zu finden. Aber ich danke euch, wir sind jetzt wirklich am Ende unseres Online-Talks. Ich hoffe, es war für euch alle ein Erlebnis, ein doch auch positives Erlebnis, auch wenn es um nicht so positive Dinge ging. Aber natürlich im Austausch untereinander hat man dann doch auch irgendwie ein bisschen eine Stärkung an sich, dass man nicht alleine ist in solchen Situationen oder mit diesen Situationen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass ihr alle dabei wart. Ihr wart tolle Gäste.
Die Einladung.
Ja, und ich hoffe, das nächste Mal vielleicht auch irgendwann live und nicht ganz so über Zoom, auch wenn es schön war.
Aber okay. Auch von meiner Seite aus danke an Timer, an Melissa, Arman und Ahmed. Es war echt voll schön, euch zuzuhören. Sehr, sehr spannend, das Gespräch. Schön, dass ihr heute dabei wart. Danke natürlich auch an UNHCR Österreich für den langen Tag der Flucht und für diese Veranstaltung und dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, da auch mitzumachen. Und ja, ich hoffe, man sieht sich bei einer anderen Gelegenheit wieder, bei einer anderen Veranstaltung, bei einer Podcast-Folge oder Ähnlichem. Es war auf jeden Fall sehr schön mit euch und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende.
Genau.